Sterbebegleitung für wohnungslose Menschen, Trauerbegleitung für Obdachlose und Drogensüchtige. Wie funktioniert denn das? Das war meine Kernfrage, als ich das erste Mal von diesem spannenden Projekt gehört habe, das hier in Osnabrück vom Hospiz und von dem SKM, also der Wohnungslosenhilfe in Osnabrück, angeboten wird. Das hat mich total neugierig gemacht, mal nachzufragen, wie funktioniert so etwas, Sterbebegleitung für Obdachlose? Wie muss man sich das vorstellen? Wer macht das eigentlich und wie geht das und wie wird man dafür qualifiziert? 10.000 Fragen ungefähr hatte ich im Kopf, als ich mich schon vor einiger Zeit mit Christina Niepel getroffen habe, hier im Osnabrücker Hospiz, und sie mal ganz dringend um Aufklärung gebeten habe bei all diesen spannenden Fragen zu diesem spannenden Projekt. Unser Gespräch, das gibt es jetzt, hier im Podcast Trauergeschichten, Menschgeschichten. Ich bin Thomas Achenbach, schön, dass ihr da seid.
Trauergeschichten, Menschgeschichten.
Gespräche über Leben, Tod und Sterben.
Der Podcast mit Thomas Achenbach.
Ich habe diese Überschrift gesehen. Ihr macht Trauerbegleitung und Sterbebegleitung für wohnungslose und obdachlose Menschen. Ja. Und da hatte ich sofort 10.000 Fragen im Kopf gefühlt für mich so und habe mich vor allen Dingen gefragt, und damit würde ich auch gerne anfangen, wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also letztendlich kam die Projektidee auf, weil ich in meiner vorherigen Tätigkeit als Sozialarbeiterin der Wohnungslosenhilfe viel Trauer und viel Hilflosigkeit entdecken konnte, auch im Hilfesystem, im Umgang und in der Begleitung von sterbenden Menschen, die dem Personenkreis der Wohnungslosen zuzuordnen sind. Da gibt es neben dem klassischen Menschen, der wirklich keine Obdach hat, also wirklich auf der Straße lebt, natürlich auch viele Menschen, die in diesem Hilfesystem schon angedockt sind, teilweise befristeten Wohnungen leben von Hilfsanbietern wie Caritas, Diakonie dadurch natürlich eine Begleitung und auch ein stabiles Wohnumfeld erstmal vorsorglich haben. Ja, und so habe ich einfach in der Praxis gemerkt, dass man sich als professioneller Anbieter der Wohnungslosenhilfe doch oft alleine fühlt in diesem Thema und eigentlich gar nicht so gut aufgestellt ist, wie es vielleicht sinnvoll wäre für diese Menschen. Mhm. Und habe dann, als ich gewechselt bin in die Hospizarbeit, gemerkt, dass die Anfragen für Menschen, für wohnungslose Menschen auch gar nicht so da sind. Also dass diese Welten, diese Hilfesysteme, diese unterstützenden Systeme so parallel existieren. Mhm. Und habe mich so auf die Suche gemacht und geschaut, wie können wir eigentlich diese Welten miteinander verbinden, sodass die Menschen davon profitieren können. Und diesbezüglich haben wir uns dann ja eigentlich auf die Suche gemacht nach einem Kooperationspartner. Hier in Osnabrück war es sehr leicht. Wir sind offene Türen eingerannt und haben dann dort angerufen und es wurde sofort gesagt, ja, das ist genau unser Thema. Also es wurde so deutlich, dass die Menschen, die dort begleitet werden beim SKM in Osnabrück, häufig sehr jung, sehr plötzlich versterben, dass es sehr gehäuft vorkommt, auch gehäufter in den letzten Jahren, dass das Team da auch einen hohen Bedarf hat, an Unterstützung zu bekommen, an Begleitung auch zu erfahren. Und so haben wir uns dann letztendlich etwas gestrickt.
Das heißt, was die Begleitung angeht, seid ihr sowohl unterwegs, die Begleitenden zu begleiten, als auch die Menschen selbst zu begleiten?
Genau, also es ist so, dass das Projekt letztes Jahr gestartet ist. Mhm. Es ist langsam gestartet, dass wir erstmal unsere Ehrenamtlichen dazu sensibilisiert haben. Wir haben so eine Stadtführung gemacht aus Sicht von wohnungslosen Menschen. Richtig toll, also weil damit auch nochmal so gerade auch die Lebenswelt von wirklich obdachlosen Menschen so gut gezeigt wurde und auch nochmal sehr eindrücklich, und haben im Nachhinein dessen eine Fortbildung für unsere Ehrenamtlichen angeboten, um sie auch nochmal zu sensibilisieren, wie geht eigentlich eine Begleitung von einem Menschen, der obdachlos ist. Was sind so Besonderheiten? Die sind gar nicht so viel, weil wir sind alle Menschen, egal welchen Personenkreis wir angehören. Und dennoch gibt es einfach Dinge, die, die man vielleicht, wo man sich gut darauf vorbereiten muss, weil es auch viel Leid ist, was man mit erfährt. Und Ehrenamt da zu stärken, war so der erste Schritt, sodass wir erstmal so eine Basis haben und sagen können, wenn eine Anfrage kommt, sind wir bereit. Und jetzt gerade erst ist der zweite Schritt gestartet, dass wir die Sozialarbeiter geschult haben auf das Thema Sterbebegleitung und professionelle Trauer, um dann wirklich das, die Vermittlung sozusagen über die Sozialarbeiter stattfinden kann.
Die Sozialarbeiter, die beim SKM arbeiten, genau. Und die Menschen da betreuen.
Genau.
Das müssen wir nochmal eben aufklären für Menschen, die es vielleicht nicht wissen. SKM steht für Sozialdienst katholischer, früher mal Männer und inzwischen Menschen, ne? Oder wie ist das?
Ja, Männer, aber alle Menschen sind im Hilfsangebot inkludiert. Das ist, da wird nicht unterschieden. Es gibt Angebote dort auch speziell für Frauen. Ja. Also es ist, genau. Aber natürlich, wenn wir über wohnungslose Menschen reden, dann ist es so, dass die meisten, die im Hilfesystem auftauchen, weiterhin männlich sind.
Jetzt hast du gerade gesagt, so viele Besonderheiten gibt es nicht bei der Begleitung von Menschen ohne Obdach und ohne Wohnung. Aber es gibt welche.
Ja.
Und das sind welche?
Also einerseits sind die Örtlichkeiten der Begleitung ganz neue.
Also, okay.
Genau, eine Begleitung kann natürlich auch auf der Straße stattfinden, mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Das ist eben nicht der geschützte Rahmen. Und das ist für Menschen, die in dieser Lebensrealität leben, Alltag. Aber für unsere Ehrenamtlichen eine ganz neue Erfahrung. Und einen geschützten Rahmen zu schaffen, ist so die erste Herausforderung letztendlich auch. Es gibt auch Angebote, Tageswohnungen, zum Beispiel, wo man sich dann begegnen kann, wo Räume geschaffen sind. Ja, aber das ist so eine Herausforderung. Das zweite ist natürlich auch die verlässliche Terminfindung. Da muss man sich auch klar machen, dass das Leben auf der Straße häufig sehr spontan sich die Tagesabläufe einfach verändern können und diese Verbindlichkeit, die wir doch alle so sehr schätzen, manchmal gar nicht eingehalten werden kann aufgrund der Lebensrealität dieser Menschen. Und auch da sich darauf einstellen zu können, dass es ein Teil der Normalität ist.
Genau. Also man sagt dann nicht, Mittwoch um 13 Uhr treffen wir uns oder so. Weil
das kann man versuchen und das klappt auch häufig, aber es klappt nicht immer.
Ja.
Und das bedeutet aber nicht unbedingt ein Herausziehen aus der Unterstützung, sondern hat ganz andere Ursachen.
Ja.
Weil der Tagesablauf einfach auch gar nicht so strukturiert ist wie für uns. Und wenn ich mich um mein Essen noch kümmern muss, dass ich das irgendwie noch zusammenkriege, wenn ich mich darum kümmern muss, überhaupt noch meine Übernachtung zu klären, meinen Schlafraum zu klären, dann ist das vorrangig zu einem Treffen mit einer ehrenamtlichen Begleitung. Ne?
Ja, das kann ich gut verstehen. Wenn du sagst, ihr macht die Begleitung auch auf der Straße, inkludiert das auch die Sterbebegleitung oder ist das mehr eine soziale und eine Trauerbegleitung?
Also im Moment ist es so, dass es noch nicht stattgefunden hat. So ist erstmal so die Theorie und der Ansatz, dass wir das zur Verfügung stellen und dadurch, dass wir jetzt die Mitarbeitenden geschult haben zu dem Thema, auch die Hoffnung, dass sterbende Situationen schneller erkannt werden und dadurch in das System der ambulanten hospizischen Begleitung oder auch des stationären Hospizes übergeleitet wird. Generell würden wir dort begleiten, aber man muss ja auch sich deutlich machen, wenn es um eine Sterbebegleitung geht, dann muss eigentlich eine Grundversorgung oberste Priorität haben. Also es gibt Menschen, die sich dem verweigern und das auch dürfen, aber die meisten erleben schon aufgrund der hohen Pflege, auf die es dann auch bedarf und dieses Leben auf der Straße ist sehr hart, das kann man als sterbender Mensch eigentlich gar nicht so aufrechterhalten. Also so, dass ich vermute, zumindest ist es so aus meiner Erfahrung heraus, dass viele Menschen dann erstmal in eine Übergangswohnung gehen von den Hilfsanbietern und dann gegebenenfalls auch vielleicht in ein stationäres Pflegeheim übergeleitet werden etc. pp.
Jetzt hast du einen ganz spannenden Aspekt gerade so gestreift. Da hast du gesagt, es geht manchmal auch darum, erstmal zu erkennen, dass eine Sterbesituation vorliegt. Das scheint ein Problem zu sein, oder?
Absolut. Wenn wir über wohnungslose Menschen reden, dann ist die Lebenserwartung deutlich verringert. Also es ist in der Hilfe keine Überraschung, wenn jemand mit 50, 60 Jahren verstirbt. Das ist häufig auch eine Regel, gerade wenn die Wohnungslosigkeit schon lange besteht. Es gibt natürlich Ausnahmen, jemand, der später erst wohnungslos wird, hat natürlich auch vermutlich länger eine gute medizinische Versorgung gehabt und lebt länger. Aber die meisten Menschen versterben sehr jung. Und viele dieser Menschen haben wirklich ausgrenzende Situationen erlebt, auch im Gesundheitswesen. Die haben kein vertrauensvolles Verhältnis zu Ärztinnen, zu Pflegekräften und vermeiden dieses System und den Zugang zu Ärzten, sodass häufig gar keine Diagnose da ist. Es ist der unerkannte Schmerz, der okay. dann deutlich wird und der irgendwie versucht wird, sich selber medikamentös zu behandeln durch unter Umständen Suchtmittel oder Schmerzmittel, die man sich versucht zu organisieren. Mhm. Auch das ist natürlich eine belastende Situation für die Menschen. Also sie spüren, dass etwas nicht in ihrem Körper nicht mehr funktioniert und spüren die Schmerzen und müssen irgendwie lernen, das anzunehmen und damit zu leben und haben natürlich genau wie wir alle eine große Angst auch vor der eigenen Endlichkeit. Und diese Menschen haben auch häufig lange gelernt, ihre Schwächen nicht zu zeigen.
Okay.
Mhm. Und dieses Vertrauen zu bringen und sich anzuvertrauen, auch mit den Schwächen, ist eine ganz große Leistung für viele Menschen und für alle Menschen im Grunde genommen. Mhm. Und für diese Menschen, die ja so autonomiebestrebt sind und auch viele ablehnende Erfahrungen machen mussten, vielleicht noch besonders.
Bietet ihr denn konkret auch Trauerbegleitung an
für
diese Menschen? Hat das denn schon stattgefunden?
Auch noch nicht. Tatsächlich ist jetzt so der Stand da, dass alle sensibilisiert wurden. Wir warten sozusagen auf den ersten Anruf. Die Trauerbegleitung steht ja sowieso jedem offen und gerade aber auch im Bereich der wohnungslosen Menschen spielt Trauer doch eine sehr, sehr große Rolle. Das ist auch ganz häufig nicht nur die Trauer um den Verlust eines Menschen, sondern auch um den Verlust des eigenen bürgerlichen Lebens.
Ja, das glaube ich. Ja.
Und das Thema bewegt sie fast ein Leben lang.
Mhm.
Und viele Verlusterfahrungen sind auch da.
Mhm.
Und nicht nur im Hilfesystem merken wir ja, die Menschen versterben früh, versterben plötzlich, sondern das merken die Menschen ja auch in ihrem Freundes- und in ihrem Lebensumfeld. Und das sind teilweise sehr bittere Erfahrungen, sehr traumatische Erfahrungen, die sie dann machen müssen und ja auch irgendwie verpacken müssen. Und neben der psychologischen Unterstützung, die diesen Menschen natürlich genauso offen steht, es ist natürlich auch so, dass eine Trauerberatung für sie eine gute Möglichkeit sein kann, damit weiterzuleben.
Mhm. Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr seid damit also nicht nur im Raum Osnabrück unterwegs, nehme ich da jetzt so raus, sondern durchaus auch im Landkreis und darüber hinaus bis ins Emsland rein dann auch.
Also wir wurden jetzt angefragt, weil wir ja den Niedersächsischen Hospizpreis gewonnen haben. Daraufhin wurde man auf uns aufmerksam von Seiten der Wohnungslosenhilfe, weil natürlich nicht nur in Osnabrück in dem Hilfesystem das Thema Trauer- und Sterbebegleitung vorhanden ist, sondern gerade auch überregional natürlich genauso Thema ist und auch im ländlichen Raum.
Ja.
Und die Voraussetzungen, die eine kleine Großstadt wie Osnabrück hat, hat der ländliche Raum ja nicht. Und umso wichtiger ist es da eigentlich so, sich als Akteure zu kennen und gut zu vernetzen. Und so einfach ist es dann manchmal ja auch, wenn es eben so klein ist. Und da bin ich hingegangen, um zu sensibilisieren, das Hilfesystem aufmerksam zu machen und auch nochmal zu schauen, wie können wir auch kann die Wohnungslosenhilfe auch mit dem Thema Trauer im beruflichen Kontext umgehen?
Mhm.
Weil es immer mehr wird, es werden immer erschreckendere Bilder, die sich ergeben.
Mhm.
Und die Menschen, merke ich, die jungen KollegInnen nicht mehr bereit sind, das zu schlucken und weiterzumachen.
Was heißt immer erschreckendere Bilder? Wie muss ich mir das konkreter vorstellen?
Ja, also wenn ich Geschichten höre, wie Menschen versterben auf der Straße, sind natürlich Schreckensbilder auch dabei.
Mhm.
Also von dem klassischen Drogentod bis hin zu jemandem, der verstorben ist und nicht erkannt wurde und dort lange lag und viele sind vorbeigelaufen. Das macht auch etwas mit einem. Das ist, und das belastet die Menschen, die ja auch eine professionelle, wenn auch professionelle, aber eine Beziehung zu diesen Menschen haben. Und ihn auch vielleicht schon über Jahre kennen.
Klingt für mich, als wäre da auch das eines der Grundthemen drin, die ich bei Trauer auch immer wieder habe, wenn ich Begleitung mache. Das Thema Schuld und Schuldgedanken, Schuldgefühle. Großes Thema für euch auch dann in dem Kontext?
Immer. Ich glaube, Trauer ohne Schuldgefühle und ohne Schuld, die Fragestellung ist selten. Und auch in einem professionellen Kontext ist sie da. Was hätte ich noch tun können? Hätte ich die Person vielleicht eher noch überreden müssen, mal mit mir zum Arzt zu gehen? Hätte ich noch mehr machen können? Gäbe es vielleicht noch Chancen, wenn ich da und da mehr hinterher gewesen wäre? In der Wohnungslosenhilfe ist es so, dass die Sozialarbeiterinnen auch den Auftrag haben, den Bereich Gesundheit zu fördern. Aber natürlich immer nur so weit, wie die Menschen, die ja mündig sind und für sich selber entscheiden sollen und dürfen, da auch mitgehen. Und trotzdem kann ich natürlich einerseits die Verantwortung abgeben und sagen, die Person wollte das nicht. Und andererseits bleibt die Frage immer offen, was wäre, wenn. Ja.
Wie viele Ehrenamtliche habt ihr jetzt im Team?
110.
Also die sind auch darauf geschult, dass
sie
das machen? Nein,
genau. Also wir haben 110 insgesamt und über 10%, also 13 Ehrenamtliche sind darauf geschult und haben sich dem Thema gewidmet. Und bei der Stadtführung waren sogar 25 dabei. Also das Interesse ist groß und daraus hat sich wirklich so ein Kern von Ehrenamtlichen ergeben, die sagen, ich möchte mich spezialisiert auch für diesen Personenkreis anbieten. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Ehrenamtliche, die an der Schule nicht teilnehmen können und trotzdem großes Interesse haben und eine Bereitschaft. Also das schließt das nicht aus. Ich glaube, der Pool ist in Wirklichkeit größer. Aber so sind erstmal die Voraussetzungen, genau.
Ja. Wie würde das dann konkret stattfinden? Also wenn jetzt das Interesse, also wir müssen gleich nochmal beleuchten, diesen Faktor, wie kommen eigentlich die, ja, wie sagt ihr auch Klienten in dem Fall? Oder
ja.
Wie kommen die denn eigentlich, werden die darauf aufmerksam? Das dürfen wir nicht vergessen, das machen wir aber im Nachgang. Ich würde jetzt erstmal gerne den Fokus drauf legen, auf diese Frage. Jetzt bahnt sich das an, also jemand hat tatsächlich Interesse. Wie geht das dann weiter? Also wie kommen die zusammen, der zu Begleitende und der Begleiter?
Im Grunde genommen ist es so wie in der ambulanten Hilfe üblich, dass man als Koordinatoren erstmal gemeinsam ein Gespräch findet und das ist natürlich oft auch dann in Zusammenarbeit mit den SozialarbeiterInnen, die dann sozusagen wie ein Bindeglied auch erstmal fungieren können und auch den Menschen eine gewisse Sicherheit geben. Hier wird in meinem Interesse gehandelt und ja, so dass man erstmal ein Clearing-Gespräch führt, um zu schauen, was braucht der Mensch eigentlich und was möchte der Mensch. Und dann im zweiten Schritt zu schauen, wer ist eigentlich die ehrenamtliche Kraft, die da passt, weil wohnungslose Menschen sind in ihrer Persönlichkeit genauso ein bunter Blumenstrauß wie alle Menschen in unserer Gesellschaft und da die dann zusammenzuführen. Und da gibt es einfach kein Kann, kein Muss. Nein, Moment, stopp, da gibt es kein Muss, sondern da gibt es ganz viel Kann. Also wir können begleiten, wir können gemeinsam mit den Sozialarbeitenden Kontakt aufnehmen, genauso wie sich die Menschen und ja, wie die begleitenden Menschen sich das wünschen, aber auch die Ehrenamtlichen, was die für sich an Sicherheit brauchen, damit sie auch mit einem guten Gefühl in diese vertrauensvolle Beziehung starten können. Ja.
Aber es könnte durchaus sein, dass jemand sagt, also ich möchte das jetzt gerne machen, ich bin jetzt Ehrenamtlicher, ich kriege jetzt eine Begleitung und dann muss ich aber raus auf die Straße und muss dann auf der Straße eine Trauerbegleitung machen.
Ja.
Okay.
Ja, das kann passieren. Aber dem vorweg geht, kommt ja immer ein Ja zur Begleitung.
Ja, klar. Ja, ja, ja.
Ja. Aber mit offenen Karten spielen wir. Also es ist immer klar, was erwartet mich und welche Herausforderungen. Und es ist auch ein Versuchen und es wird auch ein Scheitern geben.
Gibt es Modelle, auf die ihr euch stützen könnt, Erfahrungswerte, Vorgängermodelle oder seid ihr da jetzt auch Pioniere in dem Umfeld?
Also es gibt immer mal wieder Ansätze, die ich zumindest in der Fachwelt so herausfinden konnte. Es gibt Handlungsanweisungen, es gibt Broschüren, wie kann eine Kooperation zwischen hospizlichen Hilfen und Wohnungslosenhilfe funktionieren. Also ich glaube schon, dass es da viele Gedanken zu dem Thema gab. Es gibt in Berlin sogar eine Koordinierungsstelle, die auch eine Fachtagung jetzt erstmalig letztes Jahr gemacht hat. Genau, da war ich auch. Und dennoch gibt es so richtige Best-Practice-Angebote, die ja für alle passen, nicht. Mhm. Also dafür ist vielleicht auch die, das Hilfesystem der Wohnungslosenhilfe, was ja länderspezifisch aufgeteilt ist, zu divers. Und auch die hospizischen Hilfen vielleicht auch zu unterschiedlich. Und es ist ja auch immer nach den örtlichen Begebenheiten, ob Stadt, ob Landkreis. Stadt, Land ist ein Riesenunterschied. Und was halt deutlich wurde in Berlin, die müssen viel mehr daran arbeiten, überhaupt die Kooperationspartner zusammenzubekommen, weil es einfach so groß ist. Hier war es, ein Anbieter ruft einen Anbieter an und wir haben das Ding am Start oder auch nicht. Mhm. Und in Berlin gibt es einfach so viele Akteure in der palliativen und in der hospizischen Hilfe und auch in der Wohnungslosenhilfe, die erstmal an einen Tisch zu kriegen, ist ja schon eine wahnsinnige Leistung.
Mhm, okay. Genau. Ja.
Also das sind so die Herausforderungen, aber da gibt es durchaus Bestrebungen.
Also haben wir hier den Segen der kleinen Großstadt in Osnabrück sozusagen.
Die kleine Großstadt ist ein Segen in dem Fall, genau. Und dann auch noch die richtigen Akteure an den richtigen Plätzen ist auch immer noch ein Segen.
Okay.
Da muss ja, gehört ja auch eine Offenheit von beiden dazu und auch ein Interesse. Und ja, das war einfach toll, dass man sofort die Zusage bekommen hat. Das wollen wir auch.
Ja, super. Mhm. Dann jetzt nochmal diesen Fokus, den finde ich auch ganz spannend. Wie werden denn die potenziellen Klienten überhaupt darauf aufmerksam, dass es das gibt? Weil ich meine, normalerweise würde man ja sagen, gut, wir setzen jetzt eine Meldung in die Zeitung, wir geben einen Flyer raus und sowas alles. Das sind ja alles Mechanismen, die jetzt nicht funktionieren. Facebook wird auch nicht funktionieren, schätze ich mal. Also irgendwie braucht ihr da ja einen anderen Ansatz.
Genau, also es gibt einerseits, hier gibt es eine Zeitung, die Abseits,
wo es nochmal erklärt wurde.
So genau, so eine Straßenzeitung, genau, wo es nochmal beleuchtet wurde. Und auch dennoch ist das Wichtigste eigentlich die Mund-zu-Mund-Propaganda.
Mhm.
Also das in die Szene, in Anführungsstrichen, hineinzuwirken, funktioniert eigentlich am besten über Erfahrungswerte, die geteilt werden. Und aber auch über das Hilfesystem, die Sozialarbeiter in der Tageswohnung, dass darüber gesprochen wird und darüber aufmerksam gemacht wird, dass es da etwas gibt.
Mhm.
Das ist das, was am meisten wirkt eigentlich.
Und das läuft gerade, habt ihr quasi so eine Propagandamaschine angeschmissen jetzt gerade? Erzähl mal weiter.
Ja, genau. Also wir haben, ich saß mit 15 Sozialarbeiterinnen der Wohnungslosenhilfe in Osnabrück ja zusammen und konnte sie sensibilisieren zu dem Thema und erhoffe mir, dass das Thema Sterben und Tod und Trauer auch thematisiert wird in den Begleitungen und in den Gesprächen. Das ist die große Hoffnung, dass es auch ein bisschen die Tabuisierung verliert, auch in dem Kontext und ja, weiter bewegt wird. Und sie wissen alle um die Angebote jetzt und ich hoffe auch, dass die Menschen dann ja bereit sind, diesen Schritt mit uns zu gehen.
Trauergeschichten, Menschgeschichten. Gespräche über Leben, Tod und Sterben. Der Podcast mit Thomas Achenbach.
Auf dem letzten Lebensweg begleitet. Sterbebegleitung für wohnungslose Menschen. Das ist ein Projekt des Osnabrücker Hospizes und des SKM Osnabrück, des Katholischen Vereins für Soziale Dienste, der hier in Osnabrück die Wohnungslosenhilfe unter anderem anbietet. Ein hochspannendes Projekt. Aktueller Stand im Herbst 2024. Eine konkrete Begleitung hat es bislang noch nicht gegeben. Aber man bleibt am Ball, man bleibt dran. Und es geht jetzt vor allem darum, das Projekt noch bekannter zu machen. Und vielleicht kann ja dieser Podcast dazu ein kleines bisschen beitragen. Ich persönlich finde das Projekt jedenfalls hochspannend, hochbemerkenswert und vor allem unfassbar wichtig. Ich bin Thomas Achenbach, Trauerbegleiter aus Osnabrück. Das ist der Podcast Trauergeschichten, Menschgeschichten. Danke fürs Zuhören für heute. Bald geht es hier weiter. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.